Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Mit zusammen. Takt, von lateinisch tactus, Berührung, Stoß. Kontaktverbot, ein Verbot, zusammen, miteinander, Berührungen nachzugehen. Keine kontaktvolle Zeit.
Die Pandemie trennt und verbindet die Menschen über Kontinente hinweg und macht die Welt mit einem Schlag zu einer kleinen Welt. 1967 beschrieb Stanley Milgram das kleine Weltphänomen. Dieser sozialpsychologisch geprägte Begriff, der innerhalb der sozialen Vernetzung in der modernen Gesellschaft den hohen Grad abgekürzter Wege durch persönliche Beziehungen gezeigt hat, gewinnt dadurch an Aktualität. Es war Milgrams Hypothese, dass jeder Mensch auf der Welt mit jedem anderen über eine überraschend kurze Kette von persönlichen Bekanntschaftsbeziehungen verbunden ist, was mit dem Begriff Six Degrees of Separation bezeichnet wird. Die Pandemie macht diese sichtbare Dynamik. Taktvoll sein heißt jedoch, dass sich Körper in einem stimmigen Abstand zueinander formieren. Was ist ein stimmiger Abstand zueinander? Was ist mehr? Der Takt hängt mit dem Taktilen zusammen. Takt meint Zeitlichkeit und Räumlichkeit. Takt versammelt Ort und Zeit der Berührung. Takt ist die Stätte und die Zeit der Berührung.
Aufteilung, sagt Jean-Luc Massy, ist der, Zitat, Schnitt, der auf einen Schlag Abstand und Kontakt schafft. Zitat Ende. Auf einen Schlag Abstand und Kontakt. Erst wenn sich etwas teilt, geteilt wird, geteilt hat, können sich die Teile berühren. Kontakt stiftet sich zwischen Teilen. Etwas Ungeteiltes hat keinen Kontakt in sich. Kontakt gründet sich somit aber auch und gerade im Moment des Abstandes. Teile, die keinen Abstand zueinander haben, sind keine Teile mehr und können sich auch nicht mehr berühren. Sie sind eins. Eines kann sich nicht berühren.
Immer wieder stellt sich heraus, dass ein Körper nur als von anderen getrennter Körper berühren kann. Aber ein Körper, ein lebender, ein lebendiger Körper, kann auch nicht nicht berühren. Ein Körper, immer in Bewegung, rührt sich zu anderen hin, er kündigt Kontakt an. Ein lebendiger Körper ist das Versprechen des Kontakts. Berührung. Kontakt klebt aber die Getrenntheit eines Körpers, der immer auch punktuell ist, nicht auf. Berührung annulliert Separation nicht. Ganz im Gegenteil. Und Berührung ist nicht Beruhigung. Mossy greift die erste Bedeutung des Wortstamms Ruhe auf. Körper begehren und sie begehren auch auf. Hier kommt die sozialpolitische Dimension des Rührens, Berührens, des Bewegens hinzu. Aufruhr, das ist immer auch politische Umwälzung, Unruhe. In der Bewegung dieser Aufruhr lehnt sich das Subjekt, der Körper, gegen Schließungen auf. Einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu den philosophischen Brocken am 8.7.2020. Am Mikrofon sind heute Elisabeth Schäfer und Andrea Adelsburg mit einem fragmentarischen Begriffs-ABC am Rande dessen, was vielfach als Corona-Zeit bezeichnet wird. Fragmentarisch ist das ABC deshalb, weil wir uns mitten in dieser Zeit befinden und es sich bei allen Betrachtungen dieser Zeit nur um einen fragmentarischen Versuch des Nachbuchstabierens dessen, was ist, handeln kann. Am Rande daher, weil wir nicht glauben, zentral das erfassen zu können, was die Zeit im Innersten ausmacht. Vielmehr geht es uns darum, diese Zeit von ihren Rändern und Randerscheinungen herzulesen. Es geht uns um Begriffe, die in der Zeit der Pandemie unsere Aufmerksamkeit geprägt haben, sei es, weil sie vielfach oder sei es, weil sie selten genannt wurden. Vielfach wurde der Name des Virus selbst gelesen, gewendet, ausgedeutet, nachbuchstabiert, C-O-R-O-N-A. Vielfach wurde dem Namen des Virus nachgegangen, in den vergangenen Wochen und Monaten bis zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist der Juli 2020. Auch wir haben versucht, Corona etwas nachzubuchstabieren. Dabei haben wir den Akzent auf eine noch selten hervorgehobene Bedeutung gelegt, nämlich dass Corona nicht nur jene Krone ist, die sich herrschaftlich abhebt, auf eine monarchische Herrschaftsform verweist, sondern dass in der Musik Corona der italienische Name jenes Ruhezeichens ist, das auch Fermate bezeichnet wird und das ein allgemeines Stillschweigen bedeutet. Wenn die Corona, die Fermate, allein über einer finalen Note in einer Stimme steht, so zeigt sie an, dass diese Note so lange ausgehalten werden soll, bis die übrigen Stimmen auch zu ihrem Schluss nachkommen. Damit ist Corona auch ein Zeichen, das eine Art der Unterbrechung, der Pause bewirkt, eine Stille anzeigt, die gelten soll, bis alle anderen Stimmen auch zu einem Schluss gekommen sind. Aus diesem Grund verstehen wir jedes Sprechen und Schreiben zu Corona immer auch als ein Aussetzen, eine Art der produktiven Pause, der Spannung, des Aushaltens, des Wartens auf die anderen Stimmen. Es kann kein umfassendes, kein beredetes Sprechen sein, sondern dieses Sprechen ist von einem Schweigen markiert, einer Stille, einem Aussetzen und Warten. Augenscheinlich ist die herkömmliche Auffassung, dass ein Schweigen, eine Stille, lediglich von einer Karenz an Worten, einem Mangel an Sprache und Ausdruck handelt. Ein Schweigen, eine Stille, kann ebenso mitteilsam sein. Selbstredend tritt eine Spannung ein, wenn ein Sprechen auch von einem Schweigen her bestimmt ist, wenn ein Schweigen, eine Stille in der Möglichkeit eines Sprechens wohnt. Wir können an das Schweigen der Analytikerin denken oder auch an die Poesie, jene Praxis, die dem Unsagbaren in der Sprache immer wieder nahe kommt.
Thank you.
Abstand. Wie denken wir das Gefälle, die Differenz, den Abstand, der sehr wohl immer gegeben ist zwischen den Körpern? Es ist ja nicht so, dass nur ein Virus die Körper auf Abstand hält. Abstandsregeln, organisieren den immer schon gegebenen Abstand der Körper jedoch neu. Das erzeugt vielleicht die tatsächliche Unruhe oder den tatsächlichen Aufruhr überhaupt erst, dass uns die Abstandsregeln auf das aufmerksam machen, was immer schon gegeben ist, den Abstand. Takt und Abstand, der sich ereignet, im Ereignis der Berührung, bedingt die Möglichkeit, dass dein Körper ist, das heißt, ausgedehnt ist, denn das ist es, was die Körper sind, res extensa. Körper als Mikrokosmen eines weltweiten Makrokosmos existieren immer miteinander. Dieses Vermögen der Körper, zusammen mit ihrer permanenten Bewegung sich zu exterritorialisieren, indem sie berühren, andere berühren, die Welt berühren. In der Berührung zeigt sich die Peripherie der Körper als ihr eigentliches Terrain. Sollte ein Wesen der Körper zu suchen sein, dann in ihrer Peripherie. Jean-Luc Nancy schreibt, Zitat, der Körper ist dieses Draußen, durch das ich mir eine Veränderung meiner selbst zurücksenden kann, die ebenso von meinem Körper wie von anderen Körpern um ihn herum kommen kann. Zitat Ende. Auf diese Weise sind sie die Welt, die Körper. Ihr Miteinander zieht die Welt zusammen, hält die Welt zusammen und sie sind abständig, widerständig, stehen entgegen und bewegen sich. Auf diese Weise halten die Körper die Welt auseinander, halten sie offen. Autoimmunität.
Autoimmunität beschreibt eine Form der Selbsterhaltung der Demokratie, die in ihrer radikalen Form zur Zerstörung führt. Autoimmunität beschreibt einen physiologischen Prozess, bei dem ein Organismus Teile seiner eigenen Struktur nicht als zu sich gehörend erkennen kann und diese Teile deshalb als fremd bekämpft. Derrida verbindet Autoimmunität auch mit Freuds Wahrnehmung des Todestriebs und dessen Verschmelzung mit der Libido. In Derridas Worten, Democracy has always been suicidal. Der Antagonismus im Herzen der Demokratie ergibt sich aus den Widersprüchen innerhalb der Demokratie selbst. Innerhalb der Demokratie besteht ein Bedürfnis nach Souveränität, um ihre Herrschaftsfunktion zu erfüllen. Indem sie sich selbst schützt und versucht, die Souveränität zu bewahren, leidet die Demokratie an einer autoimmunen Selbstzerstörung. Die Analogie zu einem physischen Körper aufgreifend, immunisiert ein Körper oder eine Demokratie und lebt in Kontakt mit den anderen. Ohne den anderen oder die andere oder die fremde Demokratie oder einen lebendigen Körper kann es diese Demokratie, diesen Körper und so weiter nicht geben. Was Derrida herausarbeitet, ist, dass absolute Immunität und Sicherheit unmöglich sind. In dem Moment, in dem Sicherheit und Schutz erlangt werden sollen, beginnt die Zerstörung. Immunität kann sowohl zu Öffnungs- als auch zu Schließungsprozessen führen. Durch diese widersprüchlichen und aporetischen Strukturen innerhalb der Demokratie selbst bleibt die Demokratie eine Unmöglichkeit. Sie ist nie präsent, sondern immer im Kommen. Daher spricht Derrida von der Demokratie der Zukunft. Für Derrida ist das Denken des Kommenden keine fatalistische Haltung. Die kommende Demokratie impliziert auch ein Versprechen, das immer schon unsere Gegenwart betrifft, auch wenn die absolute Erfüllung nicht erwartet werden kann. Sie braucht kontinuierliche Arbeit und Engagement, die kontinuierliche Arbeit, um diese widersprüchlichen Immunitätsantriebe ins Gleichgewicht zu bringen. Bananenbrot.
Zu Beginn des Lockdowns aufgrund von Covid-19 zeigt sich eine Kluft, die auch nach den Lockerungen noch immer offen klaffend daliegt. Vielleicht wird sie nur langsam nicht mehr so genau betrachtet. Einige nennen es das Brennglas, das die Pandemie auf soziale Verhältnisse zu werfen vermag. Für einige brachte der Lockdown ein Mehr an Zeit. Zeit, die bislang nicht realisierten Projekten gewidmet werden konnte. Vielleicht dem Backen von Bananenbrot. Vielleicht dem exzessiven Backen von Bananenbrot.
Andere wiederum wussten neben Homeoffice, Homeschooling, E-Learning und der Angst vor dem eigenen wirtschaftlichen Ruin und all der damit verbundenen Organisationsarbeit, diesen abzuwenden, nicht mehr zur geringsten Form freier Zeit zu finden. Welche Qualität kam dem Mehr an Zeit während des Lockdowns zu, wenn es ein solches Mehr gab? Hatte diese Zeit die Qualität von Muße oder von Freizeit? Was geschieht in mußevoller Zeit? Ist es eine Zeit des Tuns oder nicht vielmehr eine Zeit, bevor wir tun, bevor wir wieder produktiv schaffend werden? Ist es nicht jene Zeit, in der wir offen sind, Einfälle, Gedanken zuallererst einmal kommen zu lassen? Eine Zeit, in der wir eher aufnehmen, als schon fertigen und Dinge in die Welt setzen? Was wäre eine Zeit der Muße, also dessen, was ehemals eine Zeit der Musen, also immer der vielen verschiedenen war? Backen wir mit Muße Bananenbrot? Posten wir mit Muße Fotos davon? Oder ist Muße nicht vielmehr etwas ganz anderes als eine Freizeitaktivität? Also gerade nicht Entspannung, sondern Spannung in der Weise von aufnehmender, wahrnehmender Gelassenheit oder gar Ausgelassenheit in die Wahrnehmung dessen, was ist. Jeder Versuch, Muße in der ihr eigenen Stimmung, in den ihr eigenen stimmigen Spannungen zu denken, hat sich vielleicht nicht allein an ihrer derzeitigen Ferne zu orientieren, einer Ferne, von der wir nicht wissen können, ob sie endgültig sein wird oder vorübergehend, sondern auch an dem, dem wir den Vorrang geben in der Zeit, der Aktivität, dem Tun, die es möglich machen, dass wir uns selbst als Tätige verstehen, oder der Widerfahrnis, der Passivität, beziehungsweise dem Dazwischen zwischen Aktivität und Passivität, jener Zone der Übersetzung, Übertragung des Werdens. Wer hat Muße? Und welche Strukturen verunmöglichen Muße? Das hat auch mit der Frage zu tun, was tun und was lassen.
We'll be right back.
Corona Comuno. Der bereits eingangs in dieser Sendung zitierte Jean-Luc Nancy erfuhr von einem Freund aus Indien, dass man dort nicht von Corona, sondern vom Comuno-Virus spricht. Nancy ruft geradezu erstaunt aus, dass man nicht längst auf diesen Gedanken gekommen ist. Zu finden ist dieser Ausruf zusammen mit einem kurzen Essay Comuno-Virus auf Faust.de, Weltbühne für Autoren und Künstler, übersetzt von Ulrike U.D. Dinkelspühler. Nancy findet, dass es geradezu auf der Hand liege und die Ambivalenz des Virus am ehesten benenne, wenn wir es Comuno-Virus nennen würden. Zitat: Das Virus, das aus dem Kommunismus kommt, das Virus, das uns vergemeinschaftet. Damit haben wir etwas viel Produktiveres als dieses lächerliche Wort Corona, das an alte Monarchie- und Kaiserzeitgeschichten erinnert. Im Übrigen hat sich das Comuno dafür einzusetzen, die Corona, Klammer Krone, zu entthronen, wenn nicht zu enthaupten. Zitat Ende. Nancy äußert sich zwar herablassend zur Bedeutung Corona als Krone, insgeheim, vielleicht ohne es zu wissen, greift er jedoch das methodische Moment der Eingangsüberlegungen dieser Sendung ebenfalls auf, wenn er betont, dass es noch zu früh ist, um zu wissen, wie man die Gesellschaft bezeichnen kann, die aus jener besonderen Kombination entstanden ist, wie die chinesische Gesellschaft, ehemals kommunistisch geprägt, nunmehr neoliberaler Überbietungslogik folgend. In welchem Sinn ist sie kommunistisch und in welchem Sinn hat sie sich das Virus des individuellen Wettbewerbs, dessen neoliberaler Überbietung gar einverleibt? Das Ärgerliche dieser Entwicklung in China benennt Nancy damit, dass der Begriff Kommunismus nicht aufhört zu verschwimmen. Und das, wo er ohnehin unscharf war. Marx hat ja bereits betont, dass mit dem Privateigentum das kollektive Eigentum verschwinden und dass darauf folgen müsse, was er das individuelle Eigentum nannte. Darunter verstand er nicht die von einem Individuum besessenen Güter, sondern die Möglichkeit für das Individuum im eigentlichen Sinn, es selbst zu werden. Man könnte sagen, sich zu verwirklichen. Zitat: Sich verwirklichen heißt nicht, materielle oder symbolische Güter zu erwerben. Es heißt wirklich werden. Wirksam. Es heißt einzigartig zu existieren. Und damit auch einzigartig mit anderen zu existieren. Denn existieren bedeutet immer herausstehen, ins Mitsein mit den anderen. Und ab diesem Moment muss uns die zweite Bedeutung von Comuno-Virus beschäftigen. Tatsächlich vergemeinschaftet uns das Virus. Es versetzt uns in eine Gleichheit und versammelt uns in der Notwendigkeit, gemeinsam einer Sache die Stirn zu bieten. Dass dies durch die Isolation eines, einer, jeden vonstatten gehen muss, ist nur eine paradoxe Art, unsere Gemeinschaft für uns erfahrbar werden zu lassen. Einzigartig kann man nur unter allen sein. Eben dies macht unsere Gemeinschaft aus. Der mit anderen geteilte Sinn unserer Einzigartigkeiten. Aber sind wir darum besser in der Lage, diese Gemeinschaft zu denken? Kommen wir weiter mit dem Verstehen dessen, was das Überwinden sowohl der kollektiven als auch der privaten Eigentümer sein könnte? Die Möglichkeit einzigartiger, ausschließlicher Realisierung zu sein, deren Einzigartigkeit sich per Definitionem nur unter und mit allen realisieren lässt, auch gegen alle und trotz aller, immer aber in Bezug aufeinander und im Austausch untereinander. Jean-Luc Nancy fragt, Zitat, sind wir fähig, auf solch schwierige, ja schwindelerregende Weise zu denken? Es ist gut, dass das Comuno-Virus uns dazu zwingt, uns derart zu befragen. Denn allein unter dieser Bedingung lohnt es sich im Grunde, sich dafür einzusetzen, es zu bezwingen. Andernfalls werden wir uns am selben Punkt wiederfinden. Wir werden erleichtert sein, aber wir werden uns auf andere Pandemien vorbereiten können. Zitat Ende. Entschützt.
Die Publizistin Caroline Emke zitiert in ihrem Journal politisch-persönliche Notizen zur Corona-Krise, das sie für die Süddeutsche Zeitung schreibt, Philippe Lancon, der in Der Fetzen ein Roman zum Terroranschlag auf Charlie Hebdo schreibt, Zitat: Außerdem warst du so hilflos, verloren, entschützt. Entschützt ist eine Wortschöpfung aus dem Spanischen des protegido, ohne Schutz. Vermutlich genau das richtige Wort. Zitat Ende. Seit der Virus und die Lungenkrankheit Covid-19 weltweit um sich greifen, sind alle entschützt. Vielleicht trifft dieses Wort besser als die Eingrenzung und der Versuch der Einhegung der Gefahr durch die Definition von Risikogruppen, die sich lediglich darüber definieren, wer aufgrund bestimmter Dispositionen besonders unter dem Virus leiden kann und davon bedroht ist. Entschützt sind jedoch auch diejenigen, die das Virus übertragen, ohne es zu wollen, ohne es zu wissen. Es gibt keine Sicherheit, keinen Schutz, es nicht vielleicht längst getan zu haben, andere infiziert zu haben. Eine Freundin aus New York schreibt, dass die Krematorien der Stadt nicht mehr ausreichen, um die Toten zu verbrennen. LKWs mit Leichen fahren daher weit aus der Stadt hinaus in die Vororte, um dort die Leichen verbrennen zu lassen. Die LKWs ziehen im Stop and Go unter ihrem Fenster in der Nacht vorbei. Entschützt sein heißt auch, nicht schlafen zu können, weil die Toten nicht mehr verbrannt werden können. Kontrolle, Kontrollverlust.
Kontrolle im Kontext der Psychologie bezieht sich im Allgemeinen darauf, wie eine Person sich selbst reguliert oder ihre Umgebung regulieren möchte. Die sogenannte Corona-Krise geht also einher mit dem Verlust dieser Kontrolle. Der Virus als unsichtbarer Gegner ist für den einzelnen Menschen nicht zu beherrschen. Umgekehrt aber kann dieses Virus die Kontrolle über den Körper erlangen. Gleichzeitig werden Corona-Beschränkungen von der Regierung auferlegt. Es unterliegt nicht mehr der eigenen Kontrolle, wo und mit wem man sich aufhält. Und auch ob Personen im eigenen Umfeld Maßnahmen einhalten, die das Risiko einer Weitergabe der Infektion, sollte diese bereits bestehen, möglichst gering halten, lässt sich kaum regulieren. Neben der Sorge um Jobverlust, die eigene Gesundheit und die von Angehörigen der Risikogruppe kommt also obendrein auch noch der Verlust der Kontrolle über die Gesamtsituation. Die Strategien, mit denen die einzelnen Menschen auf diesen Zustand der Hilflosigkeit reagieren, sind durchaus bunt. Während die Angst der einen an Ausmaß erreicht, dass sie die Gefährlichkeit des Virus so sehr überschätzen lässt, dass es sie noch weiter an der Teilnahme am Leben hindert, schlägt die Unsicherheit bei einem anderen Teil in die entgegengesetzte Richtung aus, was Verschwörungsmythen und Virusleugnern gesteigerten Zuspruch bringt. Verglichen mit diesen beiden Extremen haben dann die, besonders am Anfang der Ausgangsbeschränkungen so viel belächelten Klopapierhamsterer, einen einigermaßen nachvollziehbaren Umgang mit der Unsicherheit gefunden. Zumindest nach Freuds Theorie zur analen Phase. Ist diese Phase der kindlichen Entwicklung laut Freud doch jene, in der es nicht nur darum geht, Kontrolle zu erlangen, sondern auch mit dem Zurückhalten oder Hergeben der eigenen Ausscheidungen seinen eigenen Willen gegen die Autoritäten durchzusetzen. Wenn das eigene Zuhause also zu einem der letzten Bereiche der Selbstbestimmung wird, das Individuum zumindest hier noch Kontrolle über das hat, was drinnen sein darf, führt das, wie sich nun gezeigt hat, bei so manchem zu übersteigerter Kontrolle in Form von Klopapierhoarding. Auch wenn sich all die Klopapierwitze, die zugegebenerweise die Stimmung während des Social Distancing gehoben hatten, auf die Handlungen Einzelner bezogen, waren diese nicht allein damit, durch irrationales Handeln auf den Kontrollverlust zu reagieren. Äquivalent zum privaten Klopapierhamstern könnte also auch so manche polizeiliche Corona-Kontrolle gesehen werden. Dabei wird natürlich nicht das Coronavirus kontrolliert. Dieser unsichtbare Gegner entzieht sich ja allen staatlich verordneten Auflagen. Stattdessen wird auch hier das Kontrollbedürfnis in einem kleinen Bereich, der sich noch kontrollieren lässt, ausgelebt. Und wenn es nur das Messen des Mindestabstands auf Parkbänken ist. auch wenn die Augenscheinlichkeit des Zusammenhangs mit der analen Phase beim Maßband weniger offensichtlich als beim Klopapier ist, ist der Mechanismus dahinter wohl derselbe. Neue Normalität.
Im Frühling ließ Bundeskanzler Kurz mit dem Ausdruck neue Normalität im Zusammenhang mit den durch die Pandemie entstandenen Lebensumständen aufhorchen. Zwei Lesarten des Ausdrucks bieten sich an. In der ersten Lesart können wir vermuten, er meint die derzeit bestehende Situation mit Kontaktbeschränkungen, eingeschränktem Schul- und Kindergartenbetrieb und Maskenpflicht. Das ist und soll auch nur eine vorübergehende Ausnahmesituation sein. Wenn er das damit meinte, dann sollte es aber auch so benannt werden. Es zur Normalität oder auch neuen Normalität zu erklären, spricht diesem Zustand schon das Bleiberecht zu. Die zweite Lesart des Ausdrucks, so wie ihn der Sprachphilosoph Paul Seiler Vlasits bereits vor einigen Jahren geprägt hat, beinhaltet, wie dieser in einem Interview meinte, Zitat, nichts Gutes und hat nichts Schönes an sich, Zitat Ende. Vielmehr geht es dabei darum, die Grenzen des politisch Machbaren und des Sagbaren zu verschieben. Seiler Vlasits setzte es in Kontext mit der Präsidentschaft Donald Trumps und der dadurch entstandenen Normalisierung von, wie er es im September 2018 in seinem Kommentar in der Tageszeitung Der Standard nennt, Unverfrorenheit einer politischen Sprache, die statt differenzierten Diskursen auf radikale Vereinfachung baut. Unter diesen Vorzeichen bekommt die neue Normalität eine besonders düstere Bedeutung. Hieße es doch, sich als Dauerzustand zu gewöhnen an Dinge wie angstmachende Rhetorik mit Blüten wie, Zitat, jeder wird jemanden kennen, der an Corona gestorben ist, Zitat Ende, und dass vorerst keine Kontrollen im privaten Bereich durchgeführt werden. Und auch an sprachliche Vereinfachungen, die im harmlosesten Fall absurd anmutende Erwachsene hervorbringen, die plötzlich Babyelefant als gängiges Längenmaß verwenden. Aber auch Vereinfachungen, die so weit auf sprachliche Verkürzungen setzen, dass wichtige Informationen weggelassen werden. Etwa wenn der Kanzler in Pressekonferenzen die mittlerweile berühmten drei Gründe aufzählt, um das Haus zu verlassen. Irgendwann wird dieser Ausnahmezustand vorbei sein. Sei es, weil durch einen Impfstoff und die nötige Bereitschaft, sich impfen zu lassen, der nötige Herdenschutz hergestellt wurde, sei es aus anderen Gründen. Dann wird sich zeigen, wie wir mit den in der Krise gewonnenen Erkenntnissen weitermachen. Denn nicht nur die Möglichkeit dieser dystopischen neuen Normalität, wie sie soeben beschrieben wurde, steht im Raum, sondern auch eine andere Option, wie der Soziologe Hartmut Rosa in der Juni-Juli-Ausgabe des Philosophie-Magazins schreibt, einen neuen Pfad im Sinne Hannah Arendts Natalität zu bestreiten. Also mit den nun gewonnenen Erkenntnissen neu anfangen zu können, Konsequenzen daraus zu ziehen, dass nun etwa durch Corona-Cluster die Bereiche von prekärer Arbeitsverhältnisse beispielsweise in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt sind. Konsummuster überdenken, Ungleichheit beim Zugang zur Bildung ernst zu nehmen und sich nun am Beginn des nächsten Schuljahres der Unterschied in den Leistungen von Kindern aus Familien, in denen Bezugspersonen die nötige Zeit und auch Bildung haben, um sinnvollen Heimunterricht zu gestalten, zu jenen Schülerinnen und Schülern, die dieses Privileg nicht genießen, vergrößert haben wird. Oder aber es steht die Gemütlichkeit im Weg, und wir belassen es dabei, für systemrelevante Berufe zu klatschen, hin und wieder im Bio-Supermarkt einzukaufen und Schulkinder mit Computern auszustatten.
Tod.
Mit der Pandemie rücken existenzielle Grenzen in den Vordergrund, so auch die Grenze des Lebens, der Tod. Auf Facebook bin ich, Elisabeth Schäfer, während des Lockdowns in eine Diskussion verstrickt, in der an einem gewissen Punkt die Annahme geäußert wird, dass mein Handeln, meine Vorsicht im Umgang mit anderen in der Corona-Zeit, mein Nicht-Auflehnen gegen die Maske von der Angst vor dem Tod bestimmt sei. Ich könne den Tod nicht ertragen. Ich bin erstaunt und denke nach. Der französische Philosoph Jacques Derrida hält Martin Heidegger ja zugute, dass er über alle fachwissenschaftlichen Bestimmungen hinausgeht, die den Tod immer nur symbolisch erfassen. So habe die anthropologische und biologische Forschung im Voraus entschieden, was der Tod im Gegensatz zum Leben ist. Und die Theologie verstehe den Tod lediglich als Grenze zwischen Leben und dem höheren oder dem niederen Sein. Für Derrida scheint die Wende erst mit Heidegger gekommen zu sein, denn dieser habe den Tod eben nicht als das aufgefasst, was gerade noch im allgemeinen Verständnis als existenzielle Grenze des Daseins beschrieben wurde. Nein, Heidegger verstand das Leben immer schon als ausgerichtet auf den Tod. Und gerade deswegen sei der Tod, Zitat, ein Phänomen des Lebens, Zitat Ende. Die Grenze des Todes wird damit ins Leben hineingezogen, denn das Leben kann sich nie vom Tod dispensieren. Doch an dieser Stelle distanziert sich Derridas dekonstruktive Lesart von Heideggers Todesverständnis. Sie demaskiert eine geradezu theatralische Farce, die genau dann eintritt, wenn Heidegger das eigentliche Sterben zu einem Willensakt stilisiert. Wenn der Einzelne oder die Einzelne den eigenen Tod sozusagen der herrschenden Gleichgültigkeit abtrotzt. Der Philosoph aus Dortnauberg sieht darin einen heroischen Akt, während der algerische Denker sich heftig gegen diesen Todesheroismus ausspricht, der nicht zufällig zur Grundstimmung des deutschen Faschismus gehörte. Derrida erblickt in dieser Haltung einen Rückfall in den Anthropozentrismus. Als Jacques Derridas Frau Marguerite Derrida an Covid-19 stirbt, nehme ich das wahr. Es macht mich traurig. Sie war bekannt für ihre bahnbrechenden Übersetzungen mehrerer Werke von Melanie Klein ins Französische. Darüber hinaus übersetzte sie Roman Jakobson und Maxim Gorki. Einen Monat später publiziert die New York Times die Namen von 100.000 Corona-Toten auf ihrer Titelseite. Den Tod als Phänomen des Lebens zu denken, hat mit Trauer zu tun, mit der Fähigkeit zu trauern und zu realisieren, um wen wir trauern und wessen Tod wir verschweigen. Judith Butler schreibt zu Beginn ihres Essays Gewalt, Trauer, Politik, Zitat, vielleicht hat Trauern damit zu tun, dass man sich bereit erklärt, eine Veränderung durchzumachen, deren ganzes Ergebnis man nicht im Voraus wissen kann. Zitat Ende. Die Bereitschaft zu trauern und den Verlust in seiner Irreversibilität anzuerkennen, ist für Freud das Ergebnis einer Realitätsprüfung, die zeigt, Zitat, dass das geliebte Objekt nicht mehr besteht, Zitat Ende. Und die Aufforderung erlässt, Zitat, alle Libido aus den Verknüpfungen mit diesem Objekt abzuziehen. Tote müssen, um betrauert werden zu können, gelebt haben. Sie brauchen Namen, wenn schon ihre Geschichten oft genug im Dunkeln bleiben müssen. Denn zunächst sind es Namen, die öffentlich betrauert werden. Namen, die eine Subjektposition markieren, von Singularität zeugen und zumindest Chiffren eines nicht näher zu benennenden Verlustes sind. Es ist die Kraft der Namen, die uns zur Illusion verhilft, dass wir wüssten, wen wir verloren hätten. Unsere Bezogenheit auf andere, die Tatsache, dass wir nur in Bezug und mit anderen existieren, erhält mit dem Verlust eines einer anderen eine tiefere Bedeutung. Wir können um Menschen trauern, die uns nie begegnet sind, wenn wir in der Lage sind, uns in ihrer Menschlichkeit, Verletzlichkeit und Sterblichkeit wiederzuerkennen. Trauer ist Arbeit an unseren affektiven Bindungen, weil diese unser Ich erst konstituieren. Diese affektiven Bindungen gehen der Intersubjektivität voraus.
glaubst, dieses Corona sind eine schnöde Grippeviren. Oder du meinst, das Virus gibt's nicht. Drum gehst du demonstrieren. Oder du willst endlich wieder feiern. Drum schlägst du jetzt Alarm. Und der Mundschutz, der ist sowieso voll sinnlos und zu warm. Alles klar? Keine Fragen, alles klar. Oder glaubst du wirklich, dass der irre Koch und der Naidu was ganz Großen auf der Spur sind? Drum hörst du denen zu, sie erzählen von Kuan und Kinderfarm und Toten und Hillary und Pizzagate und überhaupt Idioten, alles klar? Keine Fragen, alles klar. Nein, ich hätte 1000 Fragen und vielleicht noch eine mehr, doch deine Antworten sind wirr und dirr und traurig und zu leer. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, hast es nur noch nicht gecheckt, du bist der personifizierte Dunning-Kruger-Effekt. Okay, es nervt dich, dass die Wissenschaft nicht weiß, was sie nun will. Wenn die gar nichts sicher wissen, warum sind die dann nicht still? Nur Gelaber und die Studien widersprechen sich doch auch. Dann machst du es lieber wie der Trump. Der hört auf seinen Bauch, alles klar. Keine Fragen, alles klar. Was soll der ganze Quatsch mit Forschung und mit Peer Review? Das ist doch alles Unsinn. Du hörst doch schon lange nicht mehr zu. Diese Wissenschaftler-Heinis halten sich für ach so schlau. Aber du und deine Filterblase, ihr wisst ganz genau. Alles klar? Frag ich euch, alles klar. Ein Scherz! Es bleiben 1000 Fragen und vielleicht noch eine mehr. Deine Antworten sind wirr und dirr und traurig und so leer. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, hast das nur noch nicht gecheckt. Du bist der personifizierte Dunning-Kruger-Effekt. Selbstverständlich darfst du denken und noch sagen, was du fühlst. Du darfst es auf Plakate schreiben oder brüllen, wenn du willst. Aber ich darf dir nicht zuhören und ich darf's auch scheiße finden. Darüber darf ich singen oder dir ein Buch draus binden. Alles klar? Meinungsfreiheit, alles klar. Ich hätte 1000 Fragen und vielleicht noch eine mehr, doch deine Antworten sind wirr und dirr und traurig und zu leer. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, hast das nur noch nicht gecheckt. Der Personinfizierte Dunning-Kruger-Effekt.
Überall und gleichzeitig.
Jürgen Habermas hält in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau fest, Zitat, im bisherigen Verlauf der Krise konnte man und kann man in manchen Ländern Politiker beobachten, die zögern, ihre Strategie am Grundsatz auszurichten, dass die Anstrengung des Staates, jedes einzelne Menschenleben zu retten, absoluten Vorrang haben muss vor einer utilitaristischen Verrechnung mit den unerwünschten ökonomischen Kosten, die dieses Ziel zur Folge haben kann. Zitat Ende. Einzelne als Teile des Ganzen zu verstehen, um Gemeinschaft denken zu können, wird notwendig. Plötzlich bekommt da etwas eine Form mit Corona, das uns alle betrifft und treffen kann, egal wo und auf welchem Kontinent wir leben. Corona macht aus den einzelnen Menschen, die die Welt besiedeln, eine Gemeinschaft, die vielleicht in diesem besonderen historischen Momentum eine Schicksalsgemeinschaft ist. Das Wort Pandemie geht zurück auf das altgriechische Substantiv Pandemia, deutsch das ganze Volk, das auch als Adjektiv Pandemos, deutsch im ganzen Volk verbreitet, existiert. Corona als das Band, das uns alle über die bekannten Six Degrees of Separation, von denen Stanley Milgram spricht, verbindet. Die Nähe, die dadurch entsteht, bringt jedoch eine Gefährlichkeit mit sich, die wir nur mit Distanz, Isolation und Social Distancing in Schach halten können, die wiederum nur durch gemeinsame Anstrengungen gelebt werden kann. Yoga.
Aus dem Sanskrit von Yuga für Joch, Yui für Anjochen, zusammenbinden, anspannen, anschirren. Wer mich durch das Fenster meines Arbeitszimmers beobachten konnte, sah in der Zeit des Lockdowns und nun darüber hinaus Füße oder Hände, die sich nach und nach als Yoga-Poses haben lesen lassen können. Ein Downward Facing Dog, Adho Mukha Shavasana, dann Bakasana, die Krähe und so weiter. Yoga, das Joch, das Zusammenbinden, Anschirren, also verbinden kann, im Sinne einer Spannung, einer Ambivalenz vielleicht auch. Einüben in die Spannung, ins Halten der Spannung und auch ins Aushalten der Ambivalenz von Abstand und Nähe, Distanz und Gemeinschaft, entschützt sein und der Suche nach Sicherheit.
Abstand, Endschutz, Bananenpunkt.
Kontrolle, Corona, Kumpel und gleichzeitig.
Endschutz, Corona, Kontrolle, neue Normalität.
Abstand, überall und Kontrolle, Kontrollverlust.
Neue Normalität,
Kontrolle,
Yoga.
Kontrollverlust.